Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, dürfen Sie Hebräer 7 aufschlagen. Hebräer 7. Ich lese noch den letzten Vers von Kapitel 6 und dann die ersten drei Verse in Kapitel 7, wo Jesus einging als Vorläufer für uns und als einer, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden war. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte, und der ihn segnete, dem Abraham auch ein Zehntel von allem zuteilte, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit ist, dann auch König von Salem, das heißt König des Friedens, ohne Vater, Mutter und Geschlechtsregister, der nicht Beginn der Tage noch Ende des Lebens hat, aber mit dem Sohne Gottes verglichen wird, dieser bleibt Priester für immer. Ab Kapitel 6, Vers 20 bespricht der Schreiber wieder das Thema Jesus als Priester Gottes. In den ersten 10 Kapiteln wird Jesus in seiner Erhabenheit dargestellt. In den ersten 4 Kapiteln als der, der das Wort Gottes an die Menschen gibt. Er vermittelt Wort Gottes. Und in Kapitel 5 bis 10 ist Jesus erhaben, weil er ein hoher Priester ist, der größer ist, denn andere Hohepriester, die schon da gewesen waren. In diesen Versen 6, Vers 20 bis Kapitel 7, Vers 3 leitet er dieses Thema ein. In Kapitel 6, Vers 20 nennt er sein Thema. Er schließt das Thema über die Nachfolge ab. Es waren seine Leser träge geworden. Und er zeigt ihnen, wie sie vorwärts machen können. Er macht ihnen Mut. Und dann schließt er ab, indem er von Jesus sagt, dass er hineingegangen ist hinter den Vorhang, das heißt in das Himmlische, als Vorläufer für uns und als einer, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden war. Er will nun sprechen über Jesus als hohen Priester. Und zuerst als hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, das heißt nach einer anderen Ordnung als der aaronitischen. In den ersten drei Versen von Kapitel 7 beschreibt er nun diesen Melchisedek im Allgemeinen. Er stellt ihn uns vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und er hält fest, dass dieser mit Jesus zu vergleichen ist. Der Hauptsatz in diesen drei Versen ist Vers 1 und, oder der erste Teil von Vers 1 eigentlich, nicht der ganze Vers, nur der Anfang, und dann der Schluss von Vers 3. Und dazwischen ist eine Klammer, in welcher er diesen Melchisedek beschreibt, ihn uns vorstellt. Der Hauptsatz lautet also, Anfang von Vers 1 und Schluss von Vers 3, dieser Melchisedek bleibt Priester für immer. Aber das ist ein Bildausdruck. Das heißt, Melchisedek ist im Bilde ein Priester für immer. Er ist eigentlich in Jesus Christus ein ewiger Priester. Das will er uns gleich zeigen. Zuerst vermittelt er uns die geschichtliche Verbindung in Vers 1 und am Anfang von Vers 2. Er sagt, es handelt sich hier um einen König von Salem, das heißt Jerusalem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham begegnete, als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte, und der ihn segnete, dem Abraham auch den Zehnten von allem zuteilte. Die Geschichte finden wir in 1. Mose Kapitel 14. Dort haben wir, es lohnt sich einmal dieses Kapitel zu lesen hieraufhin, ich werde das jetzt nicht tun. In 1. Mose 14 scheint es sich um einen Weltkrieg für damalige Verhältnisse zu handeln. Die Weltbevölkerung ist natürlich beträchtlich kleiner als die von heute, aber die Ausmaße dieses Krieges sind solche, die fast die ganze Bevölkerung jener Zeit berühren. Fünf Könige kämpfen gegen vier, beziehungsweise vier gegen fünf. Es handelt sich um eine Rebellion, und im Laufe der Unterdrückung dieser Rebellion entsteht ein Krieg, der große Ausmaße annimmt. Aus dem fernen Osten kommen die Könige, und sie kommen ins Land Palästina, wo eine Rebellion stattgefunden hatte. Abram ist zu dieser Zeit gerade dort, und nun wird er verwickelt in diese Angelegenheit. Unfreiwilligerweise zunächst, dann aber auch freiwilligerweise, weil er etwas unternimmt, um seinen Neffen zu retten. Wir haben in diesem Kapitel eine sehr interessante Verzahnung von Geschichte. Wir haben in diesem Kapitel Weltgeschichte. Für die Altertumsgeschichte wäre das noch sehr interessant. Es ist ein Beitrag zur Altertumsgeschichte. Ich weiß nicht, ob außerbiblische Quellen das belegen würden, aber hier haben wir einiges an Informationen über jene Zeit. Dann haben wir zweitens biografische Geschichte. Das heißt, inmitten der Weltgeschichte inmitten von allgemeiner Geschichte, die ja oft Kriegsgeschichte ist, inmitten dieser großen Wirren ist ein Mensch zunächst einmal, der hier gleichsam mitgerissen wird. Denn als die Könige vom Osten kommen und die Auflehnung, die Rebellion niederschlagen, kommt Lot mit seiner Familie und mit seinem Hab und Gut auch in diese Gefangenschaft und wird mitgeführt. Da sehen wir, wie ein einzelner Mensch seine biografische Geschichte erlebt, inmitten von Weltereignissen. Menschen, die im Zweiten Weltkrieg waren, die haben das erlebt. Und dann scheint niemand Notiz zu nehmen von einzelnen Menschen. Es geht um das Ganze. Interessant ist aber, dass Gott dennoch Acht gibt auf den Einzelnen. Abraham ist nicht gefangen genommen worden. Ich weiß nicht warum. Er wohnt allerdings etwas abseits, vielleicht wahrscheinlich deshalb. Lot hatte ja die Gegend um Sodom gewählt, weil sie sehr grün war, weil sie sehr verheißungsvolle Weide für seine Herden anbot. Damit aber setzte er sich in Gefahr gesellschaftlich. Er hat seine ganze Familie verloren, weil sie durch die bösen Einflüsse von Sodom und Gomorra zugrunde gingen. Er hat seine Frau verloren, er hat seine Töchter verloren. Er allein blieb übrig als gottesfürchtiger Mann, aber auch er hat seine eigene Ehre auch später verloren. Er hat also einen teuren Preis gezahlt für diese Weide, für seine Schafe. Abraham hatte ihm damals die Wahl freigegeben. Gott hatte ihm eben gesagt in Kapitel 13, dass das ganze Land ihm gegeben werde. Aber Abraham hat verzichtet auf das Einnehmen dieses Landes und hat Lot gesagt, also wir haben hier ein bisschen Schwierigkeiten mit unseren Herden, unsere Hirten, unsere Cowboys, die zanken sich da. Ich glaube, wir sollten uns trennen. Aber du darfst wählen, du darfst das beste Land wählen. Du darfst hingehen, wo du willst. Wenn du die Berge wählst, dann nehme ich die Täler. Gehst du zur Rechten, dann gehe ich zur Linken. Wählst du die Täler, dann gehe ich auf die Berge. So kam es denn auch. Lot schaute sich herum und sah dieses große, runde Tal, und es war fruchtbar. wie der vom Nil bewässerte Boden in Ägypten. Und so hat er sich diese großen Weiden gewählt, kam aber damit in die Nähe von Sodom, und später heißt es, wohnte er sogar in der Stadt, hatte dort eine prominente Stelle sogar. Aber wie gesagt, er hat teuer bezahlt dafür. Abram verzichtet auf das Beste in diesem Leben, weil er nach einer anderen Stadt suchte, heißt es in Hebräer 11. Er hatte ein Ewigkeitsauge, Lot hatte ein diesseitiges, ein zeitliches Auge. Abram zog sich also zurück auf die Berge, und Gott hat ihm dann eine Verheißung gegeben, ihn getröstet: Dieses ganze Land werde ich dir geben. Und dann heißt es, Lot wohnte in der Gegend der Städte Sodom und Gomorra, aber Abram wohnte in Kanaan. Und ich finde dies immer eine sehr lustige Bezeichnung. Das zeigt mir, dass Gott großen Humor hat. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns vorstellen würden, Lot und Abram hätten, das wäre in Deutschland passiert, dann könnte man sagen, also Lot wohnte in der Gegend von Rottweil, aber Abram wohnte in Deutschland. Verstehen Sie jetzt? Gott sagt, Lot hat gewählt, aber das gehört auch dir, das ist auch in Deutschland, ja? Rottweil ist auch in Deutschland, ja? Sodom und Gomorra waren auch in Kanaan. Das waren nicht zwei verschiedene Gebiete. Lot hatte eine ganz kleine Gegend gewählt. Er fand sie prächtig. Gott sagt zu Abraham, brauchst keine Angst zu haben, das Ganze gehört dir. Mit der Zeit wird's auch wirklich dein sein. Nun, er wird in Ewigkeit das dann wirklich erleben. Aber vorläufig war er bereit zu verzichten. Wie gesagt, nun kommt diese große Auseinandersetzung, diese militärische Auseinandersetzung. Vielleicht gerade deshalb wurde Abram verschont, weil er abseits der Täler lebte, wo dieser Krieg eigentlich stattfand. Aber als er vernahm, dass Lot, sein Neffe, in diesem Kriegswirren gefangen genommen war und weggeführt worden war, dann hat er sich auf die Socken gemacht, zusammen mit 300 seiner Arbeiter. Sie waren eigentlich seine Leibeigenen. Ich weiß nicht, wie viel Übung sie hatten, aber er hat sie aufgeteilt in drei Gruppen. Zuerst einmal ein großer Marsch, einen langen Marsch gemacht, denn was die anderen da sich Zeit genommen hatten, zu hinterlegen, das hat Abraham in ganz kurzer Zeit geschafft. Sie müssen einmal auf die Landkarte schauen. Vom Süden Palästinas bis etwa, soviel ich weiß, in die Gegend von Damaskus. Das ist eine lange Strecke, quer durch Palästina. Dort oben angekommen, sieht er, wo sie sind, wartet bis zur Nacht. Und dann greift er das große Heer an. Sie müssen sich vorstellen, 4 oder 5 Könige, die einen Weltkrieg gewonnen hatten, gleichsam. Und jetzt greift Abraham mit seinen paar Soldaten diese an. Ich glaube persönlich, dass Gideon diese Geschichte im Kopf hatte, als er seine 300 Soldaten einmal in 3 Teile aufteilte. Denn er hat genau dieselbe Strategie benutzt, die Abraham benutzte. Abraham hat von 3 Seiten her angegriffen. Das gab natürlich den Eindruck, dass große Horden hier kamen, und er hat Lot retten dürfen. Nicht nur Lot, sondern er hat auch den König von Sodom mitgebracht. Er hat also, der Herr hat ihm Sieg gegeben. Als er zurückkam, gab es eine Begegnung mehrfacher Art. Zunächst einmal schien der König von Sodom sehr dankbar zu sein. Es ist aber sehr interessant, wie er sich äußert. Abraham verzichtet aber auf Belohnung von dem König von Sodom. Der König von Sodom scheint eher in diesem Abschnitt ein Bild unseres Feindes zu sein. Jetzt kommen wir aber hiermit schon in eine dritte Form von Geschichte, und die ist Heilsgeschichte. Dies sind die drei Arten von Geschichte, die wir in der Bibel haben. Weltgeschichte, sehr viel ist in der Bibel an Weltgeschichte. Persönliche, biografische Geschichte einzelner Personen, wie Gott sie führt, bewahrt, gebraucht. Und drittens Heilsgeschichte, und darauf kommt es an. In dieser Geschichte haben wir in Zeichen von Heilsgeschichte. Der König von Salomo, ein Bild unseres Feindes. Abraham, ein Bild oder ein Beispiel von einem treuen Knecht Gottes, den Gott gebrauchen kann. Und noch ein weiterer, der auch ein König ist. Der ist nun nicht nur ein König, sondern gleichzeitig ein Priester. Er kommt aus Jerusalem. Wir sind noch nicht in der Zeit Israels, dies ist ja in der Zeit Abrahams, dem Vorvater von Israel. Jerusalem wird bewohnt, so viel wir wissen, von heidnischen Stämmen. Es könnte aber sein, dass in dieser Zeit der Stamm, der dort wohnte, gottesfürchtig war, weil der König ein gottesfürchtiger Mann war. Er hieß Melchisedek, das ist ein Doppelname. König der Gerechtigkeit heißt das. Er wohnte hier in Salem oder später heißt das Jerusalem. Dieser kommt auch und begegnet Abraham. Abraham hat also eine zweifache Begegnung. Er lehnt die Belohnung des Königs von Salem ab, aber er nimmt an etwas für seine Knechte. Die lässt er belohnen für ihre Treue, Loyalität und Mitarbeit in diesem Befreiungskampf für Lot. Aber dann begegnet er Melchisedek. Und nun ist sehr interessant. Abraham hat zum zweiten Mal seine Bereitschaft gezeigt, zu verzichten. Und Gott segnet ihn in zweifacher Weise. In Kapitel 14, in dem Gott ihn segnen lässt durch Melchisedek. Und es heißt, Melchisedek trug auf Wein und Brot, Brot und Wein. Beispiele von dem Abendmahl, das ja ein Hinweis ist vom Opfer unseres Herrn, dessen wir gedenken, wenn wir Brot und Wein zu uns nehmen. Ein sehr interessantes Kapitel, das Hinweise hat auf Heilsgeschichte. Die zweite Belohnung, die Abraham erfährt, ist in Kapitel 15 zu finden, gleich im ersten Vers. Da begegnet ihm Gott in einem Gesicht und sagt ihm: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein großer Lohn und dein Schild. Und gerade diese zwei Bezeichnungen waren für Abraham sehr, sehr wichtig. Denn er hatte ja eine Weltmacht angegriffen, um seinen Neffen zu retten, und dabei war auch der König von Sodom befreit worden. Das hätte also zu einem Bumerang werden können. Es hätte einen zweiten Angriff geben können. Aber Gott tröstet und lässt Abraham zuversichtlich sein, brauchst keine Angst zu haben, ich bin deine Verteidigung. Und das konnte Abraham glauben, denn der Gott, der ihm eine solche Befreiung, einen solchen Sieg gegeben hatte, der wäre wohl doch auch imstande, ihn weiter zu bewahren. Und das Zweite, er hatte verzichtet auf Belohnung von Sodom, beziehungsweise vom König von Sodom. Von Melchisedek hatte er nichts bekommen, außer zeichenhaftes Brot und Wein und einen Segen, der ja aus Vokabeln besteht, nicht aus etwas Konkretem. Das heißt, die eigentliche Belohnung blieb noch aus. Und da sagt Gott, ich bin dein großer Lohn. Dein Lohn wird nicht ausbleiben. Das ist der Hintergrund dieser Geschichte, die der Schreiber des Hebräerbriefes hier aufgreift. Und er will nun diesen Melchisedek uns vorstellen, um ihn mit Jesus zu vergleichen. Also das ist die Geschichte, König von Salem, das später Jerusalem heißt, Priester Gottes, des Höchsten. Wir merken also, dass es schon Priester gibt, bevor Israel seinen Gottesdienst später bekam. Es handelt sich hier um einen gottesfürchtigen Mann, der Abraham begegnete, als dieser zurückkehrte, nachdem er die Könige geschlagen hatte, und der ihn segnete, dem Abraham auch ein Zehntel von allem zuteilte. Dann weiter beginnt der Schreiber oder fährt er fort und gibt uns jetzt Deutungen, und zwar zwei Deutungen. Er deutet die Namen dieses Königs und er deutet seine Geschichte. Zuerst die Namen im zweiten Teil von Vers 2 und dann seine Geschichte im ersten Teil von Vers 3. Der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit ist. Melchisedek, in dieser Reihenfolge König der Gerechtigkeit. Melchisedek ist hebräisch für König der Gerechtigkeit. Dieser Mann ist ein König, und zwar ein gerechter König. Das ist ein Lob. Sein Name ist nicht nur ein Name, sondern er ist, was sein Name aussagt. Das will wohl der Hebräerschreiber sagen, denn er vergleicht diesen Mann mit Jesus, der in der Tat das ist, was sein Name besagt. Denn bei Jesus ist sein Name Verkündigung, Information über sein Wesen. Und das dürfte hier der Fall sein. Der zweite Name ist der Name seines Ortes, wo er König ist. Es handelt sich um einen Stadtstaat. Jerusalem ist eine Stadt, die gleichzeitig ein Staat ist. Dieser Name Salem, sagt er, heißt Friede. Das heißt, er ist nicht nur ein König der Gerechtigkeit, sondern auch ein König des Friedens. Uns ist jetzt nicht wichtig, warum er König des Friedens genannt wird oder König der Gerechtigkeit. Es geht um den Vergleich mit Jesus. Denn er sagt in Vers 3, Mitte, aber mit dem Sohne Gottes verglichen wird. Es handelt sich hier um einen Menschen, der ein Bild ist von Jesus Christus. Aber es muss noch seine Geschichte gedeutet werden. Denn der Schreiber macht aufmerksam darauf, dass in der Bibel er ganz alleine steht. Es ist, kommt sehr oft vor, dass wichtige Leute ein Geschlechtsregister haben und dass dieses Geschlechtsregister aufgeführt wird. So ist es in 1. Mose, so ist es auch später. Immer wieder, auch unwichtige Menschen werden genannt in solchen Geschlechtsregistern. Aber hier, sagt der Schreiber, steht dieser große Mann ganz allein. Das ist nicht von ungefähr, will er uns sagen. Sein Vater wird nicht genannt. Er hat einen Vater, aber in der Bibel steht er ohne Vater da. Und das ist nicht von ungefähr. In der Bibel wird auch nicht seine Mutter genannt. Da merken wir wieder, wie so oft in der Bibel, dass die Mutter wichtig ist im Leben eines Menschen. Lesen Sie einmal in Könige oder Chroniker über die Könige. Da kann die Mutter genannt werden, weil sie einen besonderen Einfluss hat auf ihren Jungen, der dann zu einem König wird. Und das kann entscheidend sein, ob er ein frommer oder ein ungerechter König wird. Die Mütter in der Heiligen Schrift haben großen Einfluss auf ihre Kinder. Hier aber wird die Mutter nicht genannt. Sie wird einen guten Einfluss gehabt haben auf ihren Sohn, das dürften wir annehmen, aber jetzt soll sie nicht genannt werden, damit jetzt dieser König ganz alleine im Blickfeld steht. Also ohne Vater und Mutter, ohne Vorfahren steht er da. Auch sein Stammbaum wird nicht genannt. Weder die Vorfahren noch die Nachfahren werden genannt. Weder die Ahnentafel noch der Stammbaum. Also er steht ganz allein dort in der Geschichte bei Abraham. Das ist ein Bild davon, dass Jesus Christus ewig ist. Dieser Mann steht wie ein Ewiger da, durch die ganze Geschichte der Heiligen Schrift. Und so ist Jesus ein ewiger Priester nach dieser Ordnung, das heißt nach diesem Bilde, nach diesem Beispiel. Er hat uns jetzt diesen Melchisedek vorgeführt, hat ihn kurz geschildert in seinem Zusammenhang, hat seinen Namen gedeutet und hat festgehalten, was er jetzt weiterführen will. Wir haben hier, sagt er, einen Vergleich mit dem Sohne Gottes. Dieser Priester, nicht nur Melchisedek, auch Jesus, bleibt in Ewigkeit. Was sagt er jetzt über diesen Melchisedek? In den weiteren Versen 4 bis 10 fordert der Schreiber dazu auf die Größe dieses Bildes vom Sohne Gottes zu sehen. Da heißt es in Vers 4, schaut. Da muss man die Augen auftun. Dieses Mal die gedanklichen Augen, die geschöpflichen Augen, die körperlichen Augen sollen hinsehen auf die Wörter, aber wir sollen mehr sehen, denn nur die Wörter, die hier vorkommen. Wir sollen das innere Auge richten auf das, was er jetzt erzählt oder was er erzählt hat. Schaut, gebt Acht, seht. Diesen Ruf sollten wir hören jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen. Tu die Augen auf, tu die Ohren auf. Beachte, gib Acht, was hier gesagt wird. Es ist wichtig, Acht zu geben, wenn es sich um Jesus handelt. Und die ganze Schrift treibt Jesum, sagt Luther. Und er hat recht damit. Wenn wir zu diesem Buch kommen, dann sollten wir ganz besonders Acht geben. Es lohnt sich. Es ist kein anderes Buch wie dieses. Und wir sollten das auch ganz anders lesen als andere Bücher. Schaut, wie groß dieser ist. Wer? Er nennt jetzt seinen Namen nicht. Er will nicht ablenken von Jesus, denn er hat eben gesagt, er ist mit dem Sohne Gottes zu vergleichen oder wird verglichen. Und er will, dass Jesus im Vordergrund steht. Er wird aber dennoch weiterfahren, um von ihm zu sprechen. Nur sollen wir die ganze Zeit Jesus im Kopf haben. Denn hier ist ein Vergleich und wir sollen an diesem Vergleich sehen, wie groß Jesus ist. Denn wenn er Melchisedek groß machen kann in den Augen der Leser und dann sagt, Jesus ist noch größer, weil Melchisedek nur ein Bild von Jesus ist, nur ein Vergleich von Jesus, dann ist es ihm gelungen, zu zeigen, dass Jesus erhaben ist, groß ist, und das ist sein Anliegen. In diesen ganzen 10 Kapiteln ist es sein Anliegen, Jesus groß zu machen in den Augen der Leser, weil davon ihre Bewahrung abhängt, dass sie an diesem Jesus festhalten. Er hilft ihnen also in ihrer Treue, indem er nicht so sehr aufruft, das tut er auch, aber er zeigt ihnen Jesus. Zwischendurch erlässt er natürlich auch noch Aufrufe. Schaut, wie groß dieser ist. Wie groß ist er? Was ist es, das Melchisedek so groß macht? Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, um etwas in die Geschichte zurückzugehen. Das ist vielleicht für uns etwas schwierig, wenn wir nicht das Alte Testament kennen, aber es gehört auch zum Christsein, dass man sich mal mit dem Alten Testament beschäftigt. Denn dort sind sehr viele reiche Bilder vom Evangelium und ganz besonders von Jesus Christus. Wollen wir uns also jetzt Zeit nehmen, und diese Bilder anzuschauen. Was ist es, das Melchisedek groß macht? Wo beginnt der Schreiber, wenn er zeigen will, wie groß Melchisedek ist? Er beginnt bei Abraham. Denn Melchisedek war ja schließlich Abraham begegnet. Und zweitens, und das ist vielleicht noch das noch Wichtigere, Abraham war ja in den Augen dieser Leser ein sehr großer Mann. Das waren hebräische Christen wahrscheinlich, die dazu tendierten, das Alte für wichtiger zu halten als das Neue. Da lag eine gewisse Gefahr. Ihre Augen sehnten sich nach etwas Großem, was das Auge für groß halten würde. Sie hatten sich noch nicht gewöhnt an das geistliche Denken. Ihr Denken war immer noch irdisch. Sie waren immer noch im Grunde, im Hintergrund fasziniert von dem sehr schönen, bildhaften, sehr eindrucksvollen Gottesdienst in Israel. Das ist auch heute die Gefahr. Viele Menschen sind heute gebannt von einem eindrucksvollen Gottesdienst, wo man etwas sieht, wo also die fünf Sinne etwas mitkriegen, wo man etwas erlebt. Ja? Man sagt, bei euch ist ja nichts los. Das heißt, man sieht nichts, man hört nichts, man sieht nichts, man hört nichts, man riecht nichts, kein Weihrauch. Ja, es tut sich nichts. Das ist zu langweilig. Warum ist es zu langweilig? Weil das, was solche Leute fasziniert, irdischer Art sein muss. Was die Sinne erfasst, was die Sinne erreicht. Aber der Christ ist jemand, der seinen Sinnen gestorben ist. Ein Christ ist jemand, der in einer anderen Welt lebt. Dort ist seine Freude. Ein Christ ist jemand, der Freude hat an jemandem, den er nicht sieht. Der Freude hat an ein Wort, das er nicht hört. Er liest es in der Bibel, aber kein Akustik ist nichts da. Es wird gelesen von einem Menschen oder von einem menschlichen Auge, aber es tönt nicht. Er fühlt auch nichts. Dachten Sie, man fühlt etwas? Man möchte etwas fühlen, nicht wahr? Lass uns deine Gegenwart spüren. Beten nicht nur Charismatiker, sondern ganz schöne Anticharismatiker beten genau dasselbe und sind dabei ganz charismatisch und wissen es nicht. Verzichten Sie bitte darauf, auf dieses Gebet. Sie haben keine Garantie, dass das Gebet erfüllt wird. Ich hoffe, dass es nicht erfüllt wird. Ja. Besonders wenn Sie es beten. Ja. Besonders wenn wir das fühlen wollen, dann hoffe ich, dass wir es nicht tun, weil gerade das gefährlich ist. Wenn wir meinen, wir müssten Gott fühlen. Wir müssen entwöhnt werden von dieser Welt. Wir brauchen eine ganze Menge Entwöhnung. Das war die Gefahr dieser hebräischen Christen. Wieder einen Gottesdienst, ein Evangelium zu haben, eine Gottesanbetung, eine Religion, die für das Auge, für das Gefühl, für das Ohr und so weiter war. Und der Schreiber bemüht sich jetzt, um den unsichtbaren Jesus ihnen groß zu machen. Er ist uns nicht sichtbar, er ist hinter den Vorhang gegangen, wir sehen ihn nicht, aber er ist da, vertraut ihm. Aber Glaube muss bereit sein, dort zu vertrauen, wo er nicht sehen kann, wo er nicht hören kann, wo er keine Tangente, das heißt greifbaren Beweise hat. Die Beweise liegen in der Geschichte. Dort waren sie greifbar. Jesus war zu sehen. Jesus konnte man hören. Johannes sagt, wir haben ihn betastet. Und dieses Zeugnis soll uns genügen. Wenn jemand ihn gesehen hat, das genügt uns. Zumal dieser unsichtbare Jesus sich mit der Zeit doch ganz bemerkbar macht in unserem Leben und unser Gewissen entlastet, uns Mut macht und so weiter und so weiter. Wir erleben Veränderung in unserem Leben. Das soll uns Mut machen. Wir kommen zurück. Abraham war groß in den Augen dieser Leser, der hebräischen Christen, und wenn es dem Schreiber gelingen kann, zu zeigen, dass Melchisedek größer ist als Abraham, dann haben sie Vertrauen zu der Größe Melchisedeks. Und wenn er dann sagt, Melchisedek ist ein Bild von Jesus, der noch größer ist, dann hat er sie mitgenommen. Das will er. Wie ist Melchisedek groß? Erstens, Vers 4. Der Schreiber sagt, der Melchisedek empfängt den Zehnten von einem großen Abraham. Lesen wir Vers 4 und 5. Schaut, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Erzvater, ein Zehntel der Beute gab, und die, die von den Söhnen Levis sind, die die Priesterschaft empfangen, haben das Gebot, nach dem Gesetz den Zehnten von den Leuten zu nehmen, das heißt von ihren Brüdern, wiewohl sie selbst aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Also zuerst einmal gibt Abraham dem Melchisedek den Zehnten. Wer gibt wem? Der Kleinere gibt dem Größeren. Wenn es sich um Abgaben handelt, Zehnten sprechen von Abgaben eines Verpflichteten, eines, der geringer ist. Abraham fühlt sich verpflichtet, hier einen Zehnten dem Melchisedek zu geben. Nicht Melchisedek belohnt Abraham, sondern Abraham aus irgendeinem Grunde gibt ihm einen Zehnten von dem, das er dabei hat. Er anerkennt ihn als einen König, den es sich lohnt zu ehren, der ehrenswürdig, ehrwürdig ist. Er anerkennt ihn als einen Priester Gottes und gibt ihm also den Zehnten. Wenn wir die ganze Geschichte wüssten, dann wäre sie wahrscheinlich noch viel interessanter. Wir haben aber nur Einzelheiten, die dann gebraucht werden können von einem wie diesem Hebräerschreiber, um den Vergleich herzustellen mit Jesus. Das Zweite ist, dass dieser Abraham Vater ist der Söhne Levis, und die Söhne Levis bekommen den Zehnten von den Israeliten. Die Israeliten geben den Leviten den Zehnten. Das heißt, die Leviten stellen Gott dar, dem jetzt gegeben wird. Der Israelit soll Gott den Zehnten abliefern. Die Priester nehmen es an Gottes Stelle an. Aber die Leviten kommen von Abraham her. Und Abraham hatte Melchisedek den Zehnten gegeben. Mit anderen Worten, die Leviten, die an Gottes Stelle, Gott hatte das geboten, die Leviten, die an Gottes Stelle den Zehnten entgegennehmen, die haben gleichsam in Abraham ihm den Zehnten gegeben. So zeigt der Schreiber, dass beide, dass Melchisedek größer ist, denn beide Abraham und die Leviten, die levitischen Priester. Er zeigt also Schritt für Schritt, wie groß dieser Melchisedek ist. Und was macht die Leviten groß? Sie hatten die Priesterschaft empfangen, sie hatten das Gebot, den Zehnten von den Israeliten zu geben. Mit anderen Worten, größer denn dieser Vater Israels ist Melchisedek, wenn er von Abraham den Zehnten bekommt. Jetzt fährt er fort, in Vers 6 einen weiteren Hinweis zu geben auf die Größe des Melchisedek. Diesen Zehnten empfängt Melchisedek, obwohl er nicht zum privilegierten Levi gehört. Er ist nicht ein Levit, aber er, dessen Geschlechtsregister nicht von ihnen abgeleitet wird, hat von Abraham den Zehnten genommen. Das hält er fest. Dieser Melchisedek hat den Zehnten an Gottes Statt entgegengenommen, obwohl er nicht zum Stamm Levi gehört. Deshalb ist er größer, denn der ganze Stamm Levi. Drittens, Melchisedek ist groß, weil er Abraham segnet. Nicht nur, weil er den Zehnten genommen hat von Abraham und von Levi, sondern er segnet den Abraham und den, der die Verheißungen hatte, gesegnet. Aber es ist außer allen Widerspruchs, der Geringere wird vom Besseren gesegnet. Man könnte hier nun einen Exkurs machen über den Begriff des Segnens. Es gibt Christen, die segnen einander heute, oder wollen wir es wenigstens tun. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich tun, aber sie wollen das tun. Das ist eigentlich nicht ein biblisches Verfahren. Der Schreiber hält hier fest, dass Segnen etwas ist, das von einem Größeren kommt auf einen Kleineren. Dann können wir natürlich fragen, wie ist es, wenn wir unsere Feinde segnen sollen? Wir tun es an Gottes Statt. Die Feinde sind eigentlich von Gottes Perspektive kleiner, denn wir sind. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir meinen, sie wären größer als wir, ja? Wir haben Angst vor ihnen, aber wir müssen es nicht tun. Wenn wir sie segnen, dann sagen wir damit, dass auf unserer Seite der Größere ist. Allerdings, wir können nie segnen, denn zu segnen heißt, das zu sagen, was zum Leben beiträgt. Und nur Gott kann Leben schenken. Und wir, wenn wir segnen, beten, dass er es tun möchte. Und so wird unser Beitrag das genannt, was Gott eigentlich tut. Genau wie wenn nach Jakobus 5 jemand, der einem anderen hilft, zurückzufinden zu Jesus, dass er der Retter ist, dieses Abgeirrten. Wenn jemand einen Abgeirrten zurückbringt, dann soll er wissen, er hat eine Seele vom Tode gerettet. Aber er hat ihn nicht gerettet. Jesus rettet. Aber wenn ich dazu beitrage, dann wird das auch Rettung genannt. Ich habe einen Beitrag geleistet. Ich segne nie. Ich kann nicht segnen. Aber wenn ich bitte, dass der Herr es tut, dann heißt mein Gebet ein Segnen. Das ist eine Art zu sprechen in der Bibel, die wir einfach zur Kenntnis nehmen. Übrigens, wir sprechen auch so im Alltag, aber das soll jetzt genügen. Auf jeden Fall, der Schreiber hält hier fest aus der Geschichte von Abraham und Melchisedek, wenn Melchisedek Abraham gesegnet hat, dann spricht das davon, dass Melchisedek höher gestellt ist denn Abraham. Mit anderen Worten, wir haben es hier mit einem zu tun, der größer ist als der Vorvater der Kinder Israel. Der ist aber doch sehr groß. Melchisedek ist größer und dieser ist kleiner denn Jesus. Jesus ist noch größer, weil Melchisedek nur ein Bild ist. So argumentiert er also für die jüdischen Christen. Für uns scheint das einfach so viel Worte zu sein. Wir haben zunächst nicht viel davon, aber wir gewinnen dabei, indem wir lernen, wie man in der Bibel denkt, und uns wird Jesus größer am Bild von Melchisedek. Das sollten wir nicht übersehen. Melchisedek ist also groß, weil er den Abraham segnet. Ein viertes Argument gebraucht er, wenn er sagt in den Versen 8 bis 10, Melchisedek ist größer denn die levitischen Priester. Er hat schon zuvor davon gesprochen, in Verbindung mit dem Geben des Zehnten, aber wird jetzt noch weiter darüber sprechen, in einem anderen Sinne. Und hier empfangen Menschen, die hinsterben, den Zehnten. Dort empfängt aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Hier geht es jetzt nicht um den Zehnten eigentlich, sondern um die Existenzlänge, Existenzdauer. Melchisedek im Bilde ist gleichsam ein ewig Lebender. Die Geschichte gibt ihm keinen Vater, keine Mutter, keine Vorfahren. Er hat keine Nachfahren. Er steht alleine da, wie wenn er in der Ewigkeit ein ewiger Mensch wäre. Das war bewusst so geschaffen oder gestaltet im Alten Testament, damit wir hier ein Bild hätten von Jesus Christus. Es gibt Ausleger, die behaupten, Melchisedek sei sogar Gott in Menschengestalt gewesen, mit anderen Worten Jesus, wie das im Alten Testament vorkommt. Mir scheint, das ist ein bisschen zu weit gegangen, denn der Schreiber betrachtet ihn wirklich als einen Menschen, aber dass er ein Bild von Jesus ist, das will er sagen, wenn er sagt, dieser ist mit Jesus zu vergleichen. Es handelt sich hier um einen Vergleich. Jesus stirbt nie, die Leviten aber sind gestorben. Jesus ist größer, also denn die levitischen Priester. Zweitens, über Abraham empfängt Melchisedek von ihnen den Zehnten, Vers 9 und 10. Und es wurde sozusagen durch Abraham auch von Levi, der den Zehnten empfängt, der Zehnte genommen. Denn er war noch in den Ländern des Vorvaters, als Melchisedek ihm begegnete. Jetzt, nachdem er Melchisedek mit Jesus verglichen hat, lässt er dieses Thema eigentlich, obwohl er den Namen noch weiter gebrauchen wird, aber er verlässt das Thema Abraham und Melchisedek und will jetzt Melchisedek gebrauchen als eine Priesterordnung und von Jesus direkter sprechen. In den Versen 11 bis 28, also bis zum Ende des Kapitels, geht es darum, dass Jesus Christus als Hohepriester das tun kann, was die Priester Aarons nicht zu tun vermochten, zur Vollendung zu führen. Und hier müssen wir uns zunächst fragen, was heißt dieses Wort Vollendung? Übrigens zur Kontrolle, die ihre Bibeln dabei haben, damit wir uns verstehen, damit ich nicht an ihnen vorbeirede, haben sie in ihrer Übersetzung, Moment einmal, 11, Vers 18, ja, in Vers 11, steht in ihrem Vers 11 das Wort Vollendung. Vollkommenheit. Ja, entweder Vollendung oder Vollkommenheit. Haben Sie alle, die Sie Bibeln haben, dieses Wort, das eine oder das andere? Oder hat jemand etwas anderes? Hat jemand das Wort Ziel in seinem Vers 11? Niemand. Es ist ein langer Vers. Es dauert ein bisschen, den zu lesen. Aber Sie können, brauchen nur den Anfang. Es geht nur um den Anfang von Vers 11. Nur um die ersten zwei Zeilen. Gleichsam. Niemand. Das wäre eigentlich das richtige Wort. Das griechische Wort Telos bedeutet Ziel. Das Ende, das, was am Ende steht, das, wohin es geht. Deshalb Vollendung oder auch Vollkommenheit, das heißt das Ausgerundete, das, was am Ende der Bemühungen dasteht. Ja? Man arbeitet an etwas bis zur Vollkommenheit. Die Vollkommenheit ist die Endform dessen, woran man arbeitet, sei es etwas Geschnetzeltes, ja, wenn es aus der Küche kommt. Also, Sie merken, wie das Wort gebraucht wird. Es kann auch von Reife sprechen, das Ziel eines Kindes, das aufwächst. Gibt er Gründe dafür an, weshalb Jesus zur Vollendung führt, das heißt zum Ziel, und weshalb die levitischen Priester das nicht tun konnten. Was ist hier der Unterschied zwischen Jesus, dem hohen Priester, und dem aaronitischen Priestertum? Ich kann das heute Abend nicht bis zu Ende führen. Wir können das jetzt nur anschneiden. Aber wenn Sie morgen Abend zurückkommen, wenn das möglich ist, dann wollen wir einiges aus diesem zweiten Teil von Kapitel 7 herausholen, das sehr praktisch ist, auch für unser geistliches Leben. Bis jetzt war das etwas geschichtlich, auch von Wert für uns, weil wir merken, wie groß Jesus ist. Jetzt geht es eher in die Anwendung. Wie argumentiert jetzt der Schreiber, wenn er Jesus in Kontrast stellt zu den alttestamentlichen Priestern? Was macht Jesus so groß? Nun, er geht so vor, indem er zuerst einmal das, was jemand, der anders denkt, zitiert. Er hat Menschen vor sich, die ganz fest im Judentum verankert sind. Sie sind Christen geworden, aber ihr Denken ist im starken Maße jüdisch. Und dort könnte man so denken, dass das levitische Priestertum das war, was Gott wollte. Man könnte Mühe haben damit, dass Jesus höher ist als das alttestamentliche. Mit diesem ringen die Leser offenbar. Und dieser Schreiber will sie wegholen von dem, das nur vorübergehend da war und dem, das Ewigkeitswert hat. Der Jude war sehr stark verflochten mit seinem Gottesdienst. Besonders der strenge Jude. Und jetzt muss er sie abholen, und zwar mit gründlichen Argumenten. Gut, ich hole euch ab. Das heißt, er kommt dorthin, wo sie sitzen, wo sie sind, wo sie denken. Wie könnte man dort denken? Wenn also tatsächlich Vollendung durch das levitische Priestertum käme, wollen wir einmal dieses annehmen, wenn das der Fall wäre. Das heißt, wenn die Einrichtung, die Gott im Gesetz Moses vorgeschrieben hatte, wenn diese Einrichtung mit Priestern wirklich zum Ziel führen könnte. Was ist das Ziel? Reinigung. Angenehm sein bei Gott. Mit Gott versöhnt sein. Wozu sind denn die Priester da? Um in der Mitte zu stehen, ins Mittel zu treten zwischen Mensch und Gott. Die ganzen Handlungen waren ein Mittlertum, ein Vermittlungsverfahren. Und jetzt ist die Frage, hat hier Vermittlung wirklich stattgefunden? Der Schreiber wird sagen, nein. Es war alles Bild. Die ganze Sache hat rein nichts fertig gemacht. Das wird er sagen. Er wird das Wort nichts gebrauchen. Soweit wird er argumentieren. Aber zunächst einmal sagt er, wenn. Nehmen wir einmal an. Kommen Sie mit, denken wir zusammen. Denken wir einmal diese These durch. Damit jetzt der Leser wirklich Vertrauen bekommt, gibt er ihm noch etwas extra in die Hand. Als ob er ihm jetzt noch ein Argument in die Hand schieben würde. Könntest auch dieses Argument gebrauchen, wenn du willst. Ich werde auch das wegnehmen. Ja? Also, im zweiten Teil von Vers 11, in Klammern gleichsam, denn das Volk Israel hatte auf es hin, das heißt auf das Priestertum hin, das Gesetz erhalten. Was heißt das? Das ganze Gesetz Moses war auf das Priestertum Aarons zugeschnitten. Das Gesetz wäre rein nichts, wenn nicht gerade diese Art von Priestertum da wäre. Er hat also ein größeres Feld angesprochen. Das ganze Gesetz Moses. Und das war groß in ihren Augen. Lesen wir Kapitel 2. Also, von Mose hielten sie viel. Aber Abraham war der Anfänger, der Mann des Glaubens. Und es gab dann keinen größeren als Mose, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hatte. Und das Gesetz, das er von Gott bekommen hatte, das war doch das Vollkommene. Jetzt sagt der Schreiber, ja, es war groß. Und dieses Gesetz, ihm entsprach dieses levitische Priestertum. Die zwei gehörten zusammen. Du kannst dir nicht, sagt er, eins ohne das andere denken. Kein Priestertum ohne diese Art von Gesetz. Kein solches Gesetz ohne diese Art von Priestertum. Das Gesetz wurde gegeben im Blick auf dieses Priestertum. Und dieses Priestertum im Blick auf das Gesetz. Die zwei gehören zusammen. Wenn also dieses levitische Priestertum im Rahmen dieses Gesetzes zum Ziel hätte führen können. Argument. Welche Notwendigkeit hätte dann noch für einen anderen Priester bestanden, aufzutreten nach der Ordnung Melchisedeks, anstatt nach der Ordnung Aarons ernannt zu werden? Er richtet eine Frage an die These. Dies ist die These. Das levitische Priestertum ist ein richtiges und führt zum Ziel, das angegeben ist, vermittelt. Zumal die ganze Ordnung jener Zeit, das Gesetz, daraufhin angelegt war. Wenn das stimmt, warum hat Gott dann in Psalm 110, auf diesen Psalm greift er zurück, er setzt voraus, dass die Leser Psalm 110 kennen, er sagt, warum hat Gott dann dort von einem anderen Priester gesprochen, der nicht vom aaronitischen Priestertum kam? Das ist eine Frage, an die vielleicht manch ein Leser nie gedacht hatte. Aber er kann sagen, bitte, mein lieber Leser, das von Aaron, das ist in 2. Mose. Das von Aaron ist in 1. Mose. Das von Aaron in 2. Mose. Und das ganze Gesetz geht bis zu 5. Mose. Und immer wieder dieses Gesetz. Und dann gehst du durch die Geschichtsbücher, Josua, Richter, Ruth und so weiter. Und da hast du immer dieses Priestertum. Und dann kommst du bis zu David. Und dieser David ist ein Prophet. Das müsst ihr wohl zugeben, nicht wahr? Ich denke jetzt, wie lege ich jetzt einmal aus oder versuche mal mir vorzustellen, wie er mit ihnen spricht. Also, und dieser David schreibt als Wort Gottes, es kommt noch ein anderer Priester, der ist nach einer anderen Ordnung, nach einer anderen Familie, nach einem anderen Vorbild als Aaron und nicht nach dem aaronitischen Priestertum. Wenn das aaronitische Priestertum wirklich das Letzte ist und wirklich mit Gott vermitteln kann, warum ist dann noch ein anderer Priester nötig? Da hat er sie abgeholt. Beides ist in ihrer Bibel, beides im Alten Testament. In den Versen 12 und 14 bis 14 zeigt er jetzt die große Bedeutung von Psalm 110. Er hat es bereits angeführt in Vers 11, Ende von Vers 11. Jetzt zeigt er, wie wichtig dieser Psalm ist, beziehungsweise diese Aussage von einem Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Denn mit der Veränderung des Priestertums, und das ist, was das bedeutet, wenn in Psalm 110 von einer Veränderung des Priestertums gesprochen wird, dann ist das in der Tat ein Auswechseln des Priestertums. Das heißt, das Ende des aaronitischen Priestertums wird damit angekündigt. Mit der Veränderung des Priestertums geschieht notwendigerweise auch eine Veränderung des Gesetzes. Die zwei hängen zusammen. Das war ein großer Brocken für diese Leser. Aber ich glaube, der Schreiber ist erfolgreich gewesen. Ich möchte das denken. Ich hoffe, dass es ihm gelungen ist, diese schwachen Christen aus ihrer falschen Abhängigkeit vom Alten wegzuholen und dass das Vertrauen zu Jesus Christus wirklich gewachsen ist und groß geworden ist. Das ganze Gesetz, das dieses Priestertum trug oder auf dieses Priestertum hingegeben wurde, muss auch geändert werden. Wenn eins, dann das andere. Du kannst nicht eins ändern und das andere behalten. Mit der Veränderung des Priestertums geschieht notwendigerweise auch eine Veränderung des Gesetzes. Denn der, auf den hin dieses gesagt worden ist, hat an einem anderen Stammteil, nicht von Levi, von welchem keiner des Altars gewartet hat. Denn es ist ja klar, dass unser Herr, von dem Psalm 110 spricht, aus Juda entsprossen ist. Und Juda ist nicht ein priesterlicher Stamm. In Bezug auf welchen Stamm Mose nichts über ein Priestertum sagte. Er zeigt jetzt aus der Bibel, dass es so kommen musste, wie es gekommen war durch Jesus Christus. Das war nicht etwas ganz Neues, sondern das war schon im Alten Testament angebahnt, in Bildform, in klarer Verheißung. Das Evangelium ist die logische, geplante, prophezeite Folgerung aus dem Alten, das, was aus dem Alten hervorgeht. Das heißt, er zeigt ihnen, dass die Bibel, auf die sie vertrauten, das Alte Testament, das Evangelium stützt. Nicht nur der Hebräerschreiber geht so vor, auch Paulus geht so vor, und zwar nicht nur bei Juden. Er gründet auch Heidenchristen mit diesem Gedanken, dass das Evangelium keine neue Religion ist, in dem Sinne, dass es etwas ganz Neues gibt, das ganz anders ist als das Judentum. Nein, das Alte Testament hatte dieses vorgesehen. Es war alles schon dort prophezeit und das Alte war nur Bild von dem, das kommen sollte. Es musste so kommen. Mit anderen Worten, die Sache mit Jesus ist nicht etwas ganz Neues, nur noch eine Sekte, noch eine Religion. Die Sache mit Jesus ist längst nicht nur in der Ewigkeit, sondern in der ganzen Geschichte vorbereitet gewesen. Das zeigt uns das Alte Testament. Und wenn Sie gegründet werden wollen im Evangelium, in Jesus Christus, dann tun Sie wohl, das Alte Testament zu lesen und zu sehen, wie das Evangelium dort verwurzelt ist. Das Neue ist im Alten verborgen, das Alte ist im Neuen Testament geoffenbart. Aber sie hängen zusammen.